Wenn ihr den Titel vom Kipit gelesen habt, Schlussworte, was kommt euch da in den Sinn? So, Schlussworte. Amen, ja, ja, das kommt immer wieder, oder?
Schlussworte, Anfang
Haken. Ja, genau.
Spezielle Grüße.
Ja, genau, das könnte auch sein, spezielle Grüße an jemanden. Entschuldigung?
Ist noch nicht
Ende Jahr. Ah, die Schlussworte sind noch zu früh für dieses Jahr. Das stimmt auch, ja. Genau. Nun, wir sind im ersten Petrusbrief und wir sind im letzten Kapitel. Und im letzten Kapitel sind die Schlussworte. Das heißt, das zusammengefasst, was Petrus den Gemeinden in Kleinasien sagen möchte. Was ihm ganz wichtig ist, fasst er nochmals zusammen. Ist wie in der Predigt, ganz am Schluss sollte nochmals alles zusammengefasst werden und genau um das geht es heute. Aber ich möchte mit einer kleinen Geschichte anfangen, die ich vor 3 Wochen erlebt habe. Elsbeth und ich waren zusammen unterwegs. Wir haben gesagt, es war so ein Tag wie heute, es hat nicht so stark geregnet, aber neblig, so wüstes Wetter, wie wir sagen würden. Und wir haben gesagt, ja komm, wir gehen zusammen zum Albisturm. Ihr wisst, wo der Albisturm ist, oder? Und wir sind da hingefahren bis zum Restaurant und dann sind wir da rüber gelaufen und es war nicht so schönes Wetter. Und als wir da fast ganz nahe beim Turm waren, kommt uns eine Familie entgegen, so in diesen Wolken und Nebel. Und da ist ein kleiner Junge, vielleicht 8 Jahre, 9 Jahre, so an uns vorbeimarschiert. Und wisst ihr, was er uns zugerufen hat? Er hat uns zugerufen, geht auch zur Burg, die ist wunderschön. Und ich habe mir gedacht, was hat er gesehen? Ihr kennt die Schnabelburg, oder? Also, ihr müsst da unbedingt mal hin, die ist wunderschön. Diejenigen von euch, die die Schnabelburg kennen, die wissen, dass da nur noch einige Steine rum sind. Das ist eine Ruine, Schnabelburg heißt das. Ich habe mich gefragt, was hat dieser Junge gesehen? Dass er so im Vorbeilaufen uns fremden alten Leuten zuruft, geht hin zur Burg, die ist wunderschön. Was hat er gesehen? Was hat Petrus wohl gesehen, als er den Gemeinden in Kleinasien geschrieben hat? Das, was ist, oder das, was noch werden soll? Was hat Gott gesehen, als er dich angeschaut hat? Unsere Gemeinde. Das, was ist, oder das, was noch werden soll? Mich hat diese Geschichte so begeistert, als dieser Junge an mir vorbeigelaufen ist, habe ich mir gesagt, das muss ich mir merken. Das muss ich mir merken. Nun, wir gehen in den Text und wir werden dann sehen, was es mit dieser Burg auf sich hat. Petrus arbeitet in diesem Brief sehr strukturiert, das haben wir herausgefunden. In den ersten 4 Versen schreibt er den Ältesten und den Leitern der Gemeinde einige Worte. Vers 5 bis 11 schreibt er an alle Gemeindeglieder einige Dinge, die ihm wichtig sind. Und dann in Vers 12 bis 14 kommen dann die eigentlichen Schlussworte. Und wir möchten da einfach, wieder wie wir das auch in den letzten Gottesdiensten gemacht haben, die Verse auch wirklich lesen. Und ich hoffe, es gelingt euch auch dieses Mal, diese Verse ein wenig, wie sagt man dem, auf der Zunge zergehen zu lassen oder in unserem Herzen aufzunehmen und versuchen zu verstehen, was da los ist. Ich beginne mit den Worten an die Ältesten und Leiter. Ein Wort an die Gemeindeältesten unter euch. Auch ich bin, ja, Gemeindeältester und Zeuge für die Leiden von Christus. Als solcher habe ich ebenso Anteil an der Herrlichkeit, die bald offenbar werden wird. Deshalb bitte ich euch eindringlich, leitet die euch anvertraute Gemeinde Gottes wie ein Hirte seine Herde. Kümmert euch um sie, nicht weil ihr euch dazu gezwungen seht, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Handelt dabei nicht aus Gewinnsucht, sondern aus Hingabe. Spielt euch nicht als Herrscher auf in euren Verantwortungsbereichen, sondern seid ein Vorbild für die Herde. Wenn dann der oberste Hirte erscheint, werdet ihr den unvergänglichen Siegeskranz empfangen, der in der Herrlichkeit besteht. Petrus nimmt also Bezug auf die verantwortlichen Leiter der Gemeinde. Und er malt ihnen vor Augen, wie wichtig das es ist, Verantwortung wahrzunehmen, wie wichtig das es ist, Vorbild zu sein und wie wichtig das es ist, an der Verheißung auch festzuhalten. Und sind ja nicht alles Gemeindeleiter, aber viele von euch haben einen Bereich, in dem sie Verantwortung haben, wo sie Leiterschaftsverantwortung auch haben. Eine Mutter, ein Vater, die leiten eine kleine Firma, oder? Eure Familie. Und ihr könnt die gut managen oder weniger gut managen, oder? Und da liegt ganz viel drin, wenn wir achtsam sind und das auch wirklich versuchen umzusetzen. Verantwortung wahrzunehmen, ein Vorbild zu sein und dann die Verheißung wirklich festzuhalten, die uns gegeben ist. Dann von Vers 5 an geht der Text weiter. Genauso gilt für euch Jüngere. Ordnet euch den Gemeindeältesten unter. Und für euch alle, euer Umgang miteinander soll von Demut gekennzeichnet sein. Denn, und jetzt kommt ein Zitat aus dem Alten Testament, dem Überheblichen stellt sich Gott entgegen, aber dem Demütigen schenkt er seine Gnade. Beugt euch also demütig unter Gottes starke Hand, dann wird er euch groß machen, wenn die Zeit gekommen ist. Und dann, für mich ein ganz wichtiger Vers, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wenn wir das anschauen, die Jüngeren, ja, das ist klar, die müssen sich unterordnen, oder? Ist uns allen klar? Ist das so? Ordnet euch den Gemeindeältesten unter. Was bedeutet das? Ich denke, da, wo wir als Geschwister unterwegs sind, da, wo wir einander spüren, ist das gar kein großes Problem. Ich freue mich zum Beispiel ganz besonders am Jugendalpha Live, weil da sind wir miteinander unterwegs. Da helfen wir einander, da dienen wir einander und das ist ganz besonders für mich eine ganz gute Zeit. Demut zu haben, denke ich, ist eine große Herausforderung in der heutigen Zeit, oder? Wir möchten gerne jemand sein, das größere Auto haben, die schönere Wohnung, der bessere Alltag, die tolleren Kleider, die schöneren Ferien, das sind unsere Werte, oft. Und darum fragt man ja auch im Geschäft oder wo immer, ja, wo wart ihr in den Ferien? Wow, ja, da würde ich auch mal gerne hingehen, oder? Und dann kommt so das Vergleichen. Im Reich Gottes gelten ganz andere Maßstäbe. Bereitschaft zum Demut schafft die Voraussetzung auch zum geistlichen Wachstum. Und diesen letzten Vers, den ich gelesen habe, was wir mit den Sorgen machen sollen, den sollten wir uns ganz besonders merken. Wer von euch hat keine Sorgen? Das habe ich mir gedacht. Unser Leben ist doch so oft von Sorge geprägt. Von Sorge über mich, von Sorge über das Geld, von Sorge über Beziehungen, von so vielen Sorgen, dass wir uns eigentlich kaum mehr frei bewegen können. Und wenn diese Sorgen in unserem Leben Raum einnehmen, dann ist es nicht mehr lustig. Ihr kennt ja meinen Spruch, oder? 80% meines Lebens muss Freude machen. Aber wenn die Sorgen da sind, macht das Leben keine Freude mehr. Und darum gibt Petrus eine ganz, ganz einfache Anweisung. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Also nicht nur die schwierigen oder die leichten, sondern wie viel? Alle. Und wie viel ist alle? 100%, oder? Noch besser, 102. Nein, alle eure Sorgen werft auf ihn. Gott sorgt für euch. Aber das hat etwas zu tun mit unserem ganz persönlichen Vertrauen. Haben wir Vertrauen, dass Gott in unserem Leben etwas bewirkt? Wir möchten einen Schritt weitergehen. In Vers 8 heißt es: Bewahrt einen klaren Kopf, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift wie ein brüllender Löwe umher und sucht jemand, den er verschlingen kann. Ich habe mir gedacht, warum macht Petrus das ein Bild? Also wir können uns das ganz schlecht vorstellen, dass ein Löwe umherschleicht und jemand sucht, den er verschlingen kann. Weil bei uns gibt es keine Löwen, oder? Also im Zirkus, aber sie sind eingesperrt. Und wehe, wenn da mal die Türe offen ist. Aber ich denke, ihr könnt euch gut vorstellen, wenn ihr in Afrika seid, irgendwo draußen in der Savanne, im Serengeti-Park oder irgendwo, wo es schön ist. Und da schleicht der Löwe umher und sucht, wen er erwischt. Und die Menschen, die können ganz schlecht springen, oder? Das wisst ihr ja. Also im Verhältnis zu einer Gazelle. Kommt mir eine Geschichte in den Sinn. Wie schnell muss man rennen, wenn man einem Löwen davonkommen will?
Schneller als mein Kollege.
Ganz genau. Etwas schneller als die anderen. Das genügt. Etwas schneller als die anderen. Zurück zum Text. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er erwischt. Und das, denke ich, das ist etwas, was wir uns bewusst sein müssen. Gerade in der Weihnachtszeit, in der Adventszeit, schleicht er umher wie ein brüllender Löwe und versucht, ob er uns erwischen kann. Und eigentlich wäre die Adventszeit ja eine Zeit, um sich auf die Wiederkunft Christi vorzubereiten. Und dann gibt Petrus eine Anweisung. Leistet ihm Widerstand und haltet unbeirrt am Glauben fest. Ihr wisst doch, eure Brüder und Schwestern in der ganzen Welt müssen die gleichen Leiden ertragen. Also wir sind nicht allein. Und in meiner Familie bin ich auch nicht allein. Meine Brüder und Schwestern in der ganzen Welt, also du und ich, wir stehen überall im gleichen Problem drin. Nämlich, dass der Teufel uns versucht zu erwischen. Dass er uns versucht, den Glauben zu rauben, die Hoffnung wegzunehmen. Dass er versucht, uns irgendwie runterzumachen. Leisten wir dem Teufel Widerstand Und wo beginnt das? Wir kommen später noch einmal darauf zurück. Der nächste Abschnitt. Gott hat euch in seiner großen Gnade zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen. In der Gemeinschaft mit Christus habt ihr Anteil an ihr. Hier ist so wie ein Schlüssel. Gott hat euch in seiner großen Gnade zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen. Das ist das, was die Bibel, das Wort Gottes, uns immer wieder sagt. Und in der Gemeinschaft mit Christus habt ihr Anteil an ihr, an der Gnade. Und wie passiert das, dieser Anteil in Christus? Kann man einfach in den Tag hineinleben? Oder wie findet das statt? Für mich ist es wichtig geworden, meinen Weg am Morgen mit Gott anzufangen. Und immer wieder, wenn ich Zeit habe, an ihn zu denken. Und immer wieder, wenn ich am Abend ins Bett liege, ihm Danke zu sagen. Anteil zu haben an Christus. Nur für kurze Zeit müsst ihr leiden, dann wird er euch wiederherstellen und stärken, euch Kraft und Halt geben. Er regiert mit Macht für immer. Und jetzt kommt das Wort Amen. Und Amen heißt ja, so sei es in Ewigkeit. Er ist Sieger. Uns ist also das Land verheißen und er ist der Sieger. Wenn wir Anteil haben, wenn wir unser Leben nach ihm ausrichten, das sagt Petrus, das sagt nicht ich, das sagt Petrus, wenn wir Anteil haben an Gott, wenn wir unser Leben an ihm ausrichten, dann wird er Sieger sein in unserem Leben. Du kannst vielleicht dunkel machen, Silas. Einfach, ich möchte nochmals zurückkommen zu diesem Jungen an der Schnabelburg. Was hat er gesehen? Es war ein Regentag. Es war nebrig. Der Weg war schmutzig und nass und voll Laub. Aber er hat in seinem Inneren etwas gesehen. Die schöne Burg. Warum? Weil er war erfüllt von Fantasie. Er hat das gesehen und in seinem Herzen ist das Bild dieser Burg gewachsen. Ich weiß nicht, wie seine Burg ausgesehen hat, aber als er das mir gesagt hat, dass es eine schöne Burg ist, und ich mir dann Gedanken gemacht habe darüber, habe ich mir diese Burg auch vorgestellt. Und in einem Kreativgottesdienst könntest du jetzt diese Burg zeichnen, oder? Aber ich denke, jeder von euch hat sein Bild. Vielleicht hast du ein Bild wie die Burg Neuschwanstein, oder? Oder das Landesmuseum ist auch eine schöne Burg, oder? In Zürich, oder vielleicht kennst du eine andere schöne Burg. In Rumänien gibt es viele tolle Burgen. Eine feste Burg ist unser Gott. Dieser Junge war von Fantasie erfüllt. Er hat etwas gesehen, was dem normalen Auge verborgen ist. Als ich seine Worte gehört habe, habe ich ihm geglaubt und habe angefangen zu sehen, was er gesehen hat. Eine wunderschöne Burg auf dem Albis, mitten in der Natur, ohne Regen, im Sonnenschein. Und was siehst du, wenn du in die Welt hinausschaust? In deine Familie, an deinen Arbeitsplatz, deine Nachbarn? Bist du erfüllt mit dem Geist des Realismus? Dann siehst du wahrscheinlich nur die Ruinen, den schmutzigen Weg, den Dreck, die Unmöglichkeiten, dass da etwas Schönes entstehen kann? Oder bist du erfüllt mit dem Heiligen Geist, der dir aufzeigt, was er vorhat, was geschehen soll, was er an Samen schon in die Menschen hineingelegt hat? Wenn du vom Geist des Realismus erfüllt bist, wirst du nur die Not sehen. Und du wirst, wenn du in den Alltag hineinschaust, kaum Hoffnung entdecken. Viele finden es vernünftig, mit dem Geist des Realismus erfüllt zu sein. Das ist doch Sache, oder? Das sind Facts. Das ist das, was zählt, zu sehen, wie schlimm es ist. Und wenn man diesen Geist des Realismus in sich hat, dann hat man kaum Hoffnung und Glaube und eine Erwartung, dass sich in dieser Welt noch etwas verändert. Und ich habe Elisabeth immer wieder gesagt, ich möchte die Welt aus den Angeln heben. Ich möchte damit beitragen, dass sich die Welt verändert. Ich will die Welt so sehen, wie Gott sie sieht. Eine Welt von Menschen, die Hoffnung haben in Christus. Aber wenn ich vom Realismus geprägt bin, dann ist mir alles zu schwer, zu unmöglich. Und dann ist meine Kraft, die ich habe, so klein, dass ich sage, das lohnt sich gar nicht, dass ich da etwas investiere. Wir waren gestern an einem Treffen von einem Hilfswerk. Und ich habe da die Leute angeschaut und habe gedacht, was wollen diese Leute? Die haben so wenig Kraft. Da ist kein Reicher da. Da ist kein Einflussreicher da. Das sind ganz einfache Menschen, die mal 20, mal 50, mal 100 Franken geben. Weil sie glauben, dass dadurch die Welt verändert wird. Weil sie glauben, dass etwas geschieht. Und ich denke, in derselben Situation stehen wir. Ja, was kann ich ausrichten? Selbst wenn ich all mein Geld geben würde, selbst wenn ich alle meine Kraft geben würde, das nützt doch nichts. Oder nützt es doch etwas? Wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, wirst du sehen, wie viel Gnade Gott hat über deinem Leben als erstes. Wie viel Liebe Gott bereit hat für dein Leben als erstes. Und dann hoffe ich, dass du anfängst, der Bibel Glaube zu schenken. Die Ratschläge von Petrus und Paulus zu befolgen und dein Leben nach dem Wort Gottes auszurichten, denn dann kann sich die Welt verändern. Im Kleinen, am Anfang. Und dann wird die Frucht aufgehen, wie Jesus sagt, 50-faltig, 100-faltig und noch mehr. Ich habe letzthin eine interessante Statistik gelesen und da ist gestanden, dass 50% der Europäer glauben, dass es einen Himmel gibt. Das heißt, 50% glauben nicht, dass es nach dem Tod weitergeht. Interessant ist, dass diejenigen, die nicht daran glauben, dass es nach dem Tod weitergeht, zu 100% hoffen, falls es doch weitergeht, dass sie zu denen gehören, die es in den Himmel schaffen. Ja, weil sie ja gut gelebt haben, oder? Ist noch spannend. Ich habe dann mich etwas umgeschaut im Internet und habe herausgefunden, dass es in der Schweiz nur 42% sind, die an Gott oder ein höheres Wesen glauben. Und dass da das wahrscheinlich ähnlich ist, dass diese 42% hoffen, dass sie ja, weil sie als Schweizer geboren sind, Schweizer Pass haben womöglich, dass sie es auch in den Himmel schaffen, oder? Weil sie ja anständige Leute sind. Das ist ganz klar. Ich habe dann etwas weiter geforscht. 3% der Schweizer gehen in eine Freikirche und ich gehe davon aus, dass die wahrscheinlich bekehrt sind. Und ich habe dann eine andere Zahl herausgefunden, dass von diesen 3% die Hälfte etwa nicht sicher ist, ob sie in den Himmel kommen. Reicht das, was ich, und jetzt kommt der Punkt, mache, damit ich in den Himmel komme? Bin ich genug fromm? Mache ich genug gute Taten? Sehr unsicher. Das ist komisch eigentlich, weil die Bibel uns ja ganz klar sagt, dass wir nicht durch Werke, sondern aus dem Glauben gerettet sind. Und das Glauben nicht heißt, für wahr zu halten, sondern Glauben heißt, das, was wir gehört und erfahren haben, versuchen nach unseren Möglichkeiten im Alltag umzusetzen. Und ich habe mir da Gedanken gemacht. Warum ist das so, dass von diesen 3% so viele unsicher sind? Ein Grund, glaube ich, darin gefunden zu haben, dass diese Leute genau wissen, in meinem Leben klemmt noch etwas. Da ist irgendetwas noch nicht so, wie es sein sollte. Ich genüge den Gesetzen Gottes nicht. Und vielleicht sind auch tatsächlich Dinge da, die nicht in Ordnung sind. Neid, Eifersucht, üble Nachrede, Pornografie, irgendetwas, wo du ganz genau weißt, mit dem komme ich schlecht bei Gott vorbei. Und ein zweiter Grund, und der scheint mir noch fast relevanter zu sein, auch dass wir daran arbeiten, nämlich, dass wir ganz genau wissen, wir haben etwas getan, das wir uns selber nicht vergeben können. Und von dem wir glauben, dass Gott es uns auch nicht vergeben kann. Weil wir selber glauben, dass Gott uns nicht oder dass wir uns nicht vergeben können. Und dann sehen wir Gott als einen strengen Richter, der uns ins Gericht nimmt und der keine Gnade walten lässt. Vielleicht sind es falsche Entscheidungen, die du getroffen hast. Alles in allem geht es darauf aus, dass wir uns selber verurteilen. Eine Selbstverurteilung. Und was hilft uns da? Wenn du dich selber verurteilst, was würde da helfen?
Die frohe Botschaft.
Zu glauben, dass die Gnade für mich gilt. Und das ist die frohe Botschaft, das ist das Evangelium. Im Glauben anzunehmen, egal welchen, wie sagt man, Scheiß ich gemacht habe, Gott vergibt. Weil er mich liebt. Wenn ich ihm meine Schuld und meine Sünde bekenne. Und darum möchte ich euch allen raten, lest die Bibel. Weil da steht es ganz genau drin. Und das ist der Grund, warum dass der Petrus diesen Brief geschrieben hat. Und das ist der Grund, warum Petrus in diesem Schlusswort so Wert darauf legt. Weil er uns versucht, das Herz Gottes zu zeigen. Und lies nicht nur in der Bibel, sondern das, was du erkannt hast, versuche dann auch zu leben, das in deinem Alltag umzusetzen. Es lohnt sich. Es hat nicht mit Leistung zu tun, sondern mit Gehorsam. Das versuchen umzusetzen, was Gott uns lehrt. Und darum ist es auch wichtig, immer wieder mal in den Gottesdienst zu gehen, immer wieder mal die Bibel zu lesen, weil wir da diese Information bekommen, die uns helfen möchte, den Weg mit Gott wirklich zu gehen. Ich möchte noch einmal die Anweisungen durchgehen, die Petrus allen in der Gemeinde gegeben hat. Einfach mit Stichworten. In Vers 5 ging es um Einordnung und den demütigen Umgang untereinander. In Vers 6 um die Bereitschaft zur Demut als Voraussetzung zum ganz persönlichen Wachstum. In Vers 7 gibt er uns Anleitung, wie wir mit Sorgen umgehen sollen. In Vers 8 sagt er, dass wir einen klaren Kopf bewahren sollen und wachsam sein sollen. In Vers 9 sagt uns Petrus, dass wir wissen sollen, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe, aber dass wir auch sicher sein dürfen, dass er uns bewahren wird und dass es uns darin nicht besser und nicht schlechter geht als anderen Geschwistern auf der ganzen Welt. Im Vers 10 ist uns verheißen, dass das Leid nur eine kurze Zeit dauern wird und dass die ewige Herrlichkeit auf uns wartet. Und Vers 11, er ist Sieger. Es gehören also zwei Elemente dazu. Damit das geschehen kann, was Petrus wünscht, dass die Gemeinde in Kleinasien und die Gemeinde in Horgen tut. Der erste Punkt ist, dass ich auch wirklich das tue, was der Heilige Geist mir offenbart hat. Das heißt, dass ich so lebe in der Erwartung, dass Gott zu seinem Recht kommt. Und der zweite Punkt ist, dass ich bereit bin, diese Gnade, die Gott mir zugesagt hat, auch anzunehmen. Und ich möchte nochmals zurückkommen zu diesem Jungen, der mir gesagt hat, wie schön die Burg ist. Was hat dieser Junge gesehen, als er die Ruine sah? Eine schöne Burg. Da musst du hingehen. Und was siehst du, wenn du die Gemeinde siehst? Und ich muss euch ehrlich sagen, manchmal sehe ich auch eher die Ruine. Da bin ich nicht besser wie ihr. Aber ich bin froh, auch immer wieder die Menschen zu sehen, die ihr Leben Gott geweiht haben, wo ich spüren kann, dass eine ganz besondere Berufung auf ihrem Leben ist. Und die in dieser Berufung leben. Und wenn ich das spüre und erkennen kann, das freut mich wahnsinnig. Ich habe den Liam im Alpha Life. Liam ist einfach ein Goldschatz. Er stellt ganz kritische Fragen. Und vielleicht würde ein Pastor sagen, Liam, solche Gedanken darfst du gar nie denken, oder? Weil er ist mir mit den Apokryphenschriften gekommen aus dem Alten und dem Neuen Testament und was es sonst noch dazu gibt und sagt, da steht dann das auch. Aber ihn hat es interessiert und ich durfte ihm Antwort geben. Und das ist doch genial. Wir müssen die Frage nicht unterdrücken, sondern wir dürfen offen dazu stehen. Und das spüren wir, wie Gott etwas in die Menschen hineinlegt. Und das macht mich wirklich von Herzen froh und dankbar. Und ich darf euch schon sagen, ich bin ein wenig stolz auf die Menschen, die sich mitnehmen lassen auf diesen Weg. Ich bin ein wenig stolz auf Cornelia. Ich bin ein wenig stolz auf Sabrina. Ich bin ein wenig stolz auf all die Jungen in unserer Gemeinde. Ich bin auch ein wenig stolz auf euch, weil ihr euch das nicht nur sagen lasst, sondern ich denke, ihr möchtet das auch umsetzen in eurem Alltag. Ich bin ein wenig stolz, weil ich einen Teil dazu beitragen kann. Aber fragen wir mal anders, was siehst du, wenn du die Gemeinde siehst? Und was siehst du, wenn du deinen Pastor siehst? Hast du die Augen des Jungen von der Schnabelburg? Oder die Augen des Hesekiel? Für diejenigen, die wissen, was ich anspreche, Hesekiel 37. Wenn es euch interessiert, schaut da mal nach. Oder kannst du sagen, eigentlich wie dieser Junge, übertragen auf unsere Gemeinde, die Gemeinde ist, Gottes ist schön. Du musst unbedingt dort vorbeigehen. Oder haben wir eher den Eindruck, ja, mit unserer Gemeinde ist es so ein Kreuz und eine traurige Sache. Ich glaube, da wird sich niemand wohlfühlen und da lade ich niemanden dazu ein. Die sind alle so komisch, so... Ja, was siehst du? Die Gemeinde Gottes ist schön. Ihr müsst unbedingt da vorbeigehen. Die Adventszeit ist ja eine Zeit der Erwartung des kommenden Messias, dem Retter der Welt. Und das wollen wir erwarten in den kommenden Wochen, Monaten, Jahren. Dass Christus nicht nur uns begegnet, sondern unseren Familien, unseren Freunden, unseren Arbeitskollegen. Und bei der Adventszeit ist immer auch eine Zeit der Vorbereitung. Das steckt ja dahinter, oder? Die Vorbereitung auf das Wiederkommen Christi. Wir bereiten uns vor, dass Christus kommt. Und in diesem Sinn möchte ich noch die letzten beiden Verse lesen. Ich habe euch diesen kurzen Brief durch Silvanus zukommen lassen. Vielleicht sagt Gott, ich habe euch diese Botschaft, diese kurze Predigt durch Matthias zukommen lassen, den ich als treuen Bruder schätze. Mit diesem Brief wollte ich euch ermutigen und bezeugen, was ihr erlebt, ist die wahre Gnade Gottes. An ihr sollt ihr festhalten. Und dann kommen noch die Grüße. Es grüßen euch die Gemeinden in Babylonien. Babylonien ist übrigens ist nicht Babylon gemeint, sondern war damals ein Übername, wahrscheinlich für Rom oder Jerusalem. Das streiten sich die Gelehrten, spielt aber eigentlich gar keine Rolle. Weil die Gemeinde, wo Petrus war, die schicken einfach die Grüße mit. Das ist ganz normal. Die, wie ihr, zu den Auserwählten gehört. Ach, mein Sohn Markus lässt euch grüßen. Grüßt euch untereinander mit dem Kuss. Der Ausdruck eurer geschwisterlichen Liebe zueinander ist. Friede sei mit euch allen, die ihr zu Christus gehört. Friede sei mit euch allen, die ihr zu Christus gehört. Und ich wünsche dir für die kommende Adventszeit die Begeisterung.